Ja, und jetzt bin ich dran mit meinem Hauptthema. Das Hauptthema ist, wie sollte es anders sein? Wir haben November 2020 und wir haben Covid-Zeit, leider. Mhm. Und wir haben es gestern schon veröffentlicht. Es geht um die S1-Leitlinie zur Therapie oder intensivmedizinischen Therapie von Covid-19-Patienten. Im Endeffekt schon im August, nein, nicht im August, im Juli 2020 veröffentlicht. Das muss ich sozusagen entschuldigend einmal vorwegnehmen. Das heißt, wir fassen jetzt, oder unser Anspruch war, die Leitlinie zusammenzufassen. Es gibt natürlich gerade im Bereich des Foams aktuellere Sachen, völlig klar. Die haben wir versucht, manchmal mit einzubauen, manches haben wir nicht mit eingebaut, einfach weil es in der Leitlinie überhaupt gar keine Erwähnung gefunden hat. Und dann finde ich es schwierig, die Dinge da dann jetzt irgendwie einfach damit dazuzunehmen und uns nicht dem Vorwurf auszusetzen, dass wir uns zu viel eigene Meinung, sage ich mal, dazwischen bringen. Ja, ihr wisst vielleicht, was ich meine. Ich möchte das jetzt einfach mal kurz vorstellen. Die Cracks, für die ist das sicherlich nichts. Es geht eher auch um Leute, einfach mal die Basics sozusagen der intensivmedizinischen Therapie für Covid-19 zu verstehen. Ja, wie diagnostiziert man Covid-19 überhaupt? Das ist hinreichend bekannt aus Funk und Fernsehen. Es wird ein Abstrich gemacht aus Nasopharynx und Oro oder und oder Oropharynx. Daraus wird eine PCR gemacht. So empfiehlt es die Leitlinie. Ja, das heißt, das ist das, was ihr weggeschickt wird, wo ihr immer mindestens 72 Stunden aktuell auf einen Abstrich wartet. In unserem Krankenhaus, Gott sei Dank, warten wir nur eine Stunde. Das ist mega gut. Ines grinst und ja. Gut. Im Endeffekt ist es so, ist es häufig leider, dass die PCR aus dem Pharynxbereich zum Beispiel negativ werden kann, gerade bei intensivmedizinischen Aufenthalten oder auch bei Patienten, die schon in einer fortgeschrittenen Phase ihrer Erkrankung sind. Das heißt aber nicht, dass die Patienten kein Covid haben, sondern das heißt einfach nur, dass die Infektion weiter nach distal, also sprich in den Bereich der Lunge gewandert ist und sich eben da aus dem normalen also Oropharynx oder Nasopharynx-Abstrich kein Virusmaterial mehr nachweisen lässt. Da hilft dann zum Beispiel die bronchoalveoläre Lavage, die einzuschicken. Das ist gut Clinical Practice. Die Leitlinie gibt dir keine akute Empfehlung dazu vor. Antikörpertests haben keinen Stellenwert in der Diagnostik von akuten Infektionen. Ich glaube, das ist klar, weil das weist dir nur nach, wurde die Diagnostik, wurde die Infektion schon durchgemacht oder eben halt nicht. Zu Antigentests gibt es spannenderweise in der Leitlinie noch keine Empfehlungen. Die Sensitivität und Spezifität, das ist jetzt ein Kommentar von mir sozusagen off-label zur Leitlinie, die ist ja mittlerweile ganz gut, so dass ich den Stellenwert der Antigentests gerade im Screening schon sehe. Das wird sicherlich noch aktualisiert werden, das dauert einfach noch. Kurze Epidemiologie, der Altersmedian von Erkrankten in Deutschland liegt bei 49 Jahren. Also schon doch eine Erkrankung eher, ja, jetzt muss ich vorsichtig sein, ich bin ja gerade 36 geworden, also des mittleren Alters. Und
der Jungspund hier unter uns.
Ja, wer du?
Na du.
Na ich? Ja. Ich wollte gerade sagen, du bist ein halbes Jahr älter als ich, ne?
Ich bin ein halbes Jahr älter als
du. Wer bist du,
Ines? Ich bin jünger.
Oh.
Ja. Sieht so aus, aber ich habe auch länger gearbeitet heute als ihr, glaube ich.
Ich hatte schon
Nachtdienst.
Meine Arschbombe ins Fettnäpfchen.
Ist auch okay. Okay, gut, also wir können auch über Covid lachen, wie ihr seht. Bei intensivpflichtigen Patienten ist es tatsächlich so, dass der Altersmedian mit 63 Jahren doch deutlich höher liegt als der Median der Erkrankten in Deutschland. Männer und Frauen sind gleich häufig betroffen, aber Männer haben ein doppelt so hohes Risiko für einen schweren Verlauf und damit insgesamt auch ein höheres Sterberisiko. Das ist schlecht für uns, Torben. Umso mehr feiere ich, dass ich heute negativ abgestrichen wurde. Dann gibt es Risikofaktoren für eine Krankenhausaufnahme. Das sind arterieller Hypertonus, wieder schlecht für Torben und mich, Diabetes mellitus, chronische Lungenerkrankung und Adipositas. Die letzten drei Dinge haben wir sicherlich nicht. 61.
Ich habe auch keinen diagnostizierten Hypertonus.
Du hast doch letztens hier erzählt, dass du gemessen hast. Und ja. Ich habe das auch nicht diagnostiziert, aber ich wurde heute gefragt, auch das, um wieder vom Thema abzulenken, als ich meinen Abstrich bei uns in der Notaufnahme abgegeben habe, ja, Johannes, wer ist denn dein Hausarzt? Und spannenderweise hat mich die Schwester gleich im nächsten Satz gefragt, oder bist du dein eigener Hausarzt? Ich weiß nicht, ob ich so firke oder ob das häufiger vorkommt.
Ich habe auch keinen Hausarzt.
Du hast auch keinen Hausarzt?
Nein.
Hast du einen Hausarzt?
Ja.
Ja, siehst du? Frauen sind auch vernünftiger als Männer.
Frauen sind voll vernünftiger, deswegen kriegen die auch nicht so viel Komplikationen.
Ja, okay, ja. Gut. 81% der Patienten haben tatsächlich aber einen leichten Verlauf, 14% einen schweren und nur 5% entwickeln eine kritische Erkrankung, Gott sei Dank. Gut, was sind eigentlich Kriterien dafür, einen Patienten auf die Intensivstation aufzunehmen? Und das, finde ich, ist sowas, was ja immer für alle wahrscheinlich auch unseren Podcast hören und ob sie jetzt eine IVENA-Anmeldung machen müssen oder ob sie Dienst schieben in Notaufnahme oder auf Intensivstation, sind auch ganz wichtige Punkte. Erstes Kriterium, Sauerstoffsättigung von kleiner 90%, unter 2 bis 4 Liter Sauerstoff pro Minute bei nicht vorbestehender Sauerstofftherapie. Also es gilt nicht für Patienten mit Heimsauerstoff und Dyspnoe dazu. Also kein oder, sondern und. Atemfrequenz größer 25 oder bis 30 pro Minute. Mhm. Systolischer Blutdruck unter 100. Na gut, da sind wir schon ganz nah bei den Quicksilver-Kriterien. Und erhöhtes Laktat. Da habe ich jetzt wieder ein bisschen Meinung reingebracht. Nach unserer Meinung Laktat von größer 3 Millimol pro Liter ohne andere Ursache. Man kann das sicherlich auch über 2 diskutieren. Das ist jetzt geschenkt. Ja, aber da klickt sich halt die Leitlinie nicht näher zu aus, wo es denn jetzt sein soll. Ein erhöhtes Laktat ist ja theoretisch alles über 1. Also,
Laktat von 6 gehört auf die Intensivstation.
Genau, das, also ein hohes, also hohes Laktat grundsätzlich ist abklärungsbedürftig. So. Und dann die Verweildauer auf Intensivstation. Da gibt es in der Leitlinie tatsächlich ein Statement zu. Und das finde ich relativ spannend, weil das ist ja in dieser politischen für die politische Diskussion wichtig, weil es geht ja immer darum, ja, wie viele Intensivbetten haben wir denn und wie viel können wir denn so maximal verkraften? Die Leitlinie, also am Patienten, die Leitlinie sagt, die Zeitdauer vom Krankheitsbeginn bis Aufnahme auf die Intensivstation sind circa 10 Tage. Das heißt, wenn wir eine durchschnittliche Inkubationszeit rechnen von 6 Tagen oder 5 bis 6 Tagen bis maximal 14 Tage, wir rechnen mal mit 6 Tagen ab der Diagnosezeitpunkt und dann nochmal circa 10 Tage obendrauf, sind die Infizierten von heute, die Intensivpatienten 16 Tagen. Wenn es schlecht läuft, in 3 Wochen. So, ja. Die Aufenthaltsdauer auf der Intensivstation beträgt im Median 9 Tage.
Das kommt mir wenig vor.
Es gibt auch noch bei invasiver Beatmung sind es tatsächlich dann 18 Tage. Das trifft meine Erfahrung schon mehr.
Ich hätte eher sogar 3 Wochen, aber es ist 18 Tage, 3 Wochen auch geschenkt. Ja, aber
im Endeffekt muss man natürlich sagen, das sind Medianwerte, ne? Aber ich denke, das trifft die Realität bei uns relativ gut. Also 3 Wochen kommt schon hin. So, wenn einer einmal beatmet, also einen Tubus hat.
Wenn er einmal in unsere Fittiche,
wenn er in meine exzellente intensivmedizinische Betreuung gerät. Wie diagnostiziert man das Ganze oder was ist auffällig? Also wir haben schon über die Abstriche gesprochen, aber wir haben ja auch so unsere Hausmittelchen oder Bordmittelchen. Ganz normales Labor. 80% der Patienten zeigen eine Lymphopenie. Mir ist jetzt aufgefallen, dass es erstaunlich oft die Patienten eine Lymphopenie haben. Es ist maximal unspezifisch, aber trotzdem kein Covid. Erhöhtes CRP bei normalem PCT. Da muss man aber aufpassen. Es gibt auch Patienten, die haben ein erhöhtes CRP, haben ein erhöhtes PCT und trotzdem Covid. Die haben dann eine bakterielle Superinfektion. Also PCT eigentlich nur als Marker für bakterielle Infektionen. Das sollte klar sein. Und 40% der Patienten haben eine erhöhte LDH, erhöhte Dedimere oder zeigen eine Thrombozytopenie. Und wenn das der Fall ist, haben diese Patienten eine schlechtere Prognose. In der Bildgebung zeigen sich im Röntgenthorax meist bilaterale Infiltrate, gerade bei intensivpflichtigen Patienten. Und im CT-Thorax früh bilaterale subpleurale Milchglastrübung. Pleuraergüsse und Lymphadenopathie sind selten. Und das CT-Thorax sollte man nur machen bei therapeutischer Konsequenz. Während hingegen bettseitige Untersuchungen, zum Beispiel POCUS als Verlaufskontrolle, sinnvoll sind.
Okay.
In der Leitlinie, ja.
In der Leitlinie POCUS erwähnt, ja, das muss man tatsächlich mal festhalten. Es gibt einen schönen Artikel, ich meine in der aktuellen Intensiv- und Notfallmedizin aus dem Springer Verlag, zu dem Stellenwert von Ultraschall in der Verlaufskontrolle von Covid-Patienten. Liegt auch auf meinem Sofa, da liegt so einiges, wie ihr feststellt. Ich habe ihn einmal überflogen gelesen, habe ich ihn noch nicht. Hätte von uns geschrieben sein können.
Ja.
Nein, das nicht, aber So, was machen wir mit dem Patienten? Natürlich werden die isoliert. Ja, das klingt jetzt so banal. Kohortenisolation wird tatsächlich nur für den Pandemiefall empfohlen.
Mhm.
Man sollte drei Bereiche einrichten auf seiner Intensivstation, alle mit räumlicher und vor allen Dingen personeller Trennung. Also Konzepte, wo man die gleiche Schicht zum Beispiel 2 Tage den Covid-Bereich machen lässt und 2 Tage den Non-Covid-Bereich machen, aus epidemiologischer und hygienischer Sicht laut dieser Leitlinie keinen Sinn. Und nach meiner Logik auch nicht.
Mhm.
Es soll Krankenhäuser geben, in denen wird das so gemacht.
Okay.
Ja. Man soll also 3 Bereiche einrichten. Den Covid-Bereich, in dem sind alle Patienten positiv getestet. Den Verdachtsfallbereich und den Non-Covid-Bereich. Sollten diese Bereiche aktiv entlüftet werden, das sind so Dinge, über die habe ich mir echt wenig Gedanken bisher gemacht, dann sollte man diese aktive Entlüftung nicht ausmachen, sondern nur gegebenenfalls zusätzlich regelmäßig über die Fenster lüften. Und das Personal, welches Covid-Patienten betreut, darf keine anderen Patienten betreuen.
In der Schicht.
Ja, aber ich habe gerade gesagt, man sollte das Personal nicht tauschen zwischen den Bereichen.
Mhm.
Das heißt auch, ich tausche das Personal nicht am nächsten Tag.
Mhm. Damit, falls sie sich eingesteckt hat. Ja,
das Übertragungsrisiko einfach minimiert wird. Ist natürlich personalpolitisch schwierig, aber...
Zumal die Arbeit im Covid-Bereich
super
anstrengend ist.
Also. Genau, deshalb wird das ja auch immer diskutiert und wird gesagt, man tauscht nach 2 Tagen, zum Beispiel wenn die 4 Nächte haben, damit eben sich das gleichmäßig verteilt, weil natürlich die Arbeit unter FFP2 bis 3 und Vollschutz einfach ein anderer ist.
Ja, und das Kittel, also man schwitzt sich zu Tode.
Ja. So, Schutzausrüstung in der Leitlinie, Kittel, FFP2, OP-Haube, Handschuhe, Schutzbrille oder bei aerosolverträchtigen Tätigkeiten FFP3.
Mhm.
Wie man Schutzkleidung richtig an- und auslegt, auszieht und ablegt, seht ihr natürlich bei unserem schönen Flowchart. Schickt uns gerne Fotos von allen Intensivstationen, auf denen ihr hängt, wir freuen uns regelmäßig. Wann kann man Patienten isolieren? Entisolieren, das ist auch so eine wichtige Fragestellung. Wenn der Patient intubiert ist oder tracheotomiert ist, muss der Krankheitsbeginn vor mehr als 14 Tagen gelegen haben, also diese klassischen 14 Tage plus, also ein UND-Kriterium, 2 negative SARS-CoV-2-Testungen aus 2 zeitgleich abgeführten Abstrichen. Einmal Nasopharynx oder Oropharynx plus einmal Trachealsekret.
Mhm.
Also es ist in der Leitlinie ganz klar definiert, nicht dieses... Ja, heute noch mal einen Test davon und in 3 Tagen noch mal einen Test davon. Und wenn die dann beide negativ, dann entisolieren wir. Das sind ja auch so Konzepte, die durchaus gelegt werden.
Dann brauchst du ja eigentlich auch einen 4. Bereich, ne? Du brauchst ja, also da, so machen wir es ja hier bei uns.
Ja.
Also du brauchst ja noch also den Verdachtsfallbereich, den positiv getesteten Bereich und die du negativ getestet hast.
Ja, wo du aber noch nicht sicher bist.
Wo du noch nicht sicher bist.
Ja, die kannst du ja wieder in den Verdachtsfallbereich legen. Ja, das ist ja, die, ja.
Ja.
So. Wenn der Patient extubiert ist oder NIFT, Krankheitsbeginn vor mehr als 14 Tagen wieder und Kriterium, 2 negative SARS-CoV-2-Testungen aus 2 zeitgleich abgeführten Abstrichen, einmal Nasopharynx, einmal Oropharynx. So, Therapie. Das ist ja eigentlich viel, viel spannender. Und Entisolierung finde ich auch immer noch wichtig. Sauerstoffgabe. Primär gibt man dem Patienten natürlich Sauerstoff über Brille oder Maske oder High-Flow-Nasal-Cannula. Bei Highflow, das sagt die Leitlinie jetzt nicht, aber empfehlen wir einen ganz normalen Mund-Nasenschutz über die Highflow-Kanüle zu machen, um so die Aerosolbildung zu vermindern. Das Ziel ist eben PaO2 arteriell von mehr als 55 mm Hg oder eine Sauerstoffsättigung von größer gleich 90. Sollte sich darunter die Oxygenierungssituation weiter verschlechtern, dann sollte man eskalieren auf CPAP bzw. NIF-Therapie.
Mhm.
Die Hyphonasal Cannula kann die Notwendigkeit einer Intubation reduzieren, hat aber keinen Einfluss auf die Mortalität, muss man sagen. Mhm. NIF-Einsatz ist möglich bei mittelschwerem und schwerem ADS, definiert über den Horowitz-Quotienten, führt aber in 50% der Fälle zu Therapieversagen, was dann in der Folge, wenn dieses Therapieversagen eintritt, zu einer Mortalität von ca. 50% zur Folge hat.
Mhm. Also das ist ja eine Diskussion, die wir auch bei uns im Krankenhaus regelmäßig führen. High Flow, also jetzt auf Intensivstationen. O2-Kabel, klar, aber High Flow oder NIF oder vom High Flow direkt auf die Intubation, das finde ich ganz, ganz schwierig, wie der Stellenwert der einzelnen Sachen ist. Ich meine, wir haben ja hauptsächlich eine Oxygenierungsstörung, jetzt rein pathophysiologisch. Mir ist schon klar, dass die Leitlinien das nicht werten. Denkt man ja, wenn High Flow, also ist mein Gedanke, High Flow klappt nicht, dann kann man sie auch intubieren, weil das Einzige, was NIF kann, die Atemunterstützung brauchen sie eigentlich nicht, weil sie ja kein Atempumpenproblem haben. Und das Piep, der Piep macht ja auch jetzt, also erstmal bringt Highflow ja auch einen gewissen Piep. Und so richtig Sinn macht es ja, ich weiß es nicht, dekarboxylieren tun sie auch eigentlich ganz gut.
Zumindest am Anfang. Also ich sehe das so, man muss halt, wenn man die Patienten mit Highflow versorgt, die ständig reevaluieren und man darf den Zeitpunkt nicht verpassen. Mhm. Und das gilt auch für die NIF-Therapie, an dem Moment, an dem es nichts mehr bringt, weil dann ist der Punkt gekommen, an dem man den Patienten wirklich zügig intubieren muss.
Ja.
Und ich glaube, das ist nicht Leitlinie, dass man ganz oft eben, weil man verzögert, die Leute intubiert, weil man nur alle 4 Stunden BGA macht oder so, den entscheidenden Moment verpasst und daher das Mortalitätsrisiko steigt.
Ja.
Und ich glaube, dass man unter ganz engmaschigem Monitoring schon gut Highflow machen kann und auch NIF machen kann.
Ja.
Aber dass das leider manchmal so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, weil auch das, glaube ich, kann man mal ansprechen. Das ist ja kein Geheimnis, dass Patienten, die im ISO-Bereich liegen, einfach schlechter versorgt sind.
Egal, wegen welcher Krankheit.
Wegen welcher Krankheit. Aber das fällt mir jetzt ganz besonders so auf, weil es natürlich viele ISO-Patienten gibt und man wirklich aktuell zumindest noch niemandem zumuten kann, 8 Stunden in diesem Vollschutz schwitzend in so einer Bude zu stehen und von Zimmer zu Zimmer zu gehen und nur zwischendurch mal die Handschuhe zu wechseln.
Ich habe tatsächlich, also als ich jetzt gerade war ich wieder bei uns im Covid-Bereich. Ich habe wirklich überlegt, und das soll jetzt nicht blöd klingen, ob es möglich wäre, nur mit Brille und FFP-Maske zu arbeiten, weil ich persönlich diesen Kittel einfach so nervig finde und mich danach umzuziehen.
Ja, du kannst ja mal eine Umfrage unter der Belegschaft machen, wie sie zu einem Strip von dir stehen, wenn du hinten vom Covid-Bereich zur Dusche läufst.
Ja.
Also vielleicht gibt es 4+ dafür, dann würde ich sagen, es ist möglich.
Nein, aber es ist ja vom Infektions-, also vom, wenn ich mich danach abdusche.
Ja, klar.
Sollte es ja eigentlich kein höheres
Infektions-. Der Kittel bringt dich auch nicht weiter.
Ja.
Also, es geht ja nur darum, die Bekleidung, die du da drunter hast, zu schützen, sozusagen.
Genau, wenn ich die ablege mit FFP2-Maske.
Ja. Die ist doch eh durch danach. Also,
genau.
Also,
ich wechsle sie eh. Das war nämlich genau mein Gedanke. Und ich fühle mich so, als würde ich duschen müssen.
So einmal Reanimation in Vollschutz ist doch vorbei. Danach irgendwie
kannst du ja, aber nicht mal zur Reha. Also,
auch wenn man also einfach ohne, drehen, also, da einfach 2-3 Stunden, wenn du mehrere Patienten hast, brauchst du ja schon, um alle zu visitieren, Verläufe zu dokumentieren, Beatmung einzustellen, was weiß ich. Also da bist du schon am Ende der Schicht. Also du merkst den deutlich erhöhten Flüssigkeitsbedarf, würde ich sagen.
Also ich war mit Schallen und alles jetzt für 4 Patienten in meinem letzten Dienst 2,5 Stunden nur für die Visite drinne. Also.
Ja, das ist auch so das, was ich sagen würde, was ungefähr.
Eine neue Arterie habe ich gelegt während der Zeit.
Ja.
Und klar, dann auch dokumentieren währenddessen und so, aber trotzdem, das ist einfach. Ja.
Ja. Gut. Also könnte man drüber nachdenken.
Ist noch lange nicht spruchreif, kann man auch nicht machen, aber zur Zeit.
Ich fände es ja spannend. Also ich würde es mir gerne mal.
Du würdest gerne angucken, wie ich nackt über den Intensivstation flur.
Ich habe jetzt, ich würde sagen, ich, es führt jetzt hier zu weit, aber ich würde sagen, ich träume jetzt nicht nachts unbedingt davon, wie du nackt über den Flur läufst. Aber manches kann man sich ja schon mal angucken. Also gut, lassen wir das. Ich glaube, ich mache mal weiter. Ja. Also, Aerosolbildung. Das ist ja auch so ein Thema. Im Endeffekt führen High-Flow Nasal Cannula und NIF, so sagt es Leitlinie, abhängig vom Beatmungsdruck und Flow, zu erhöhter Aerosolbildung. Mhm. Dem ist schon so. Aber eine vermehrte Abgabe von Viruspartikeln konnte nur für NIF mit Leckagesystemen und erhöhter Sekretlast beim Patienten nachgewiesen werden. Es gibt so Studien, da hat man geschaut, ja, wie ist denn die Expirationswolke unter NIF und High-Flow? Und da hat man also nicht vermehrte Luftströme in einem Meter Abstand zum Gesicht des Patienten nachgewiesen. So, das heißt mit anderen Worten, man kann NIF und High-Flow unter adäquatem Vollschutz fürs Personal bei FFP2-Maske oder höherwertiger Maske machen. Mhm. Ohne dass man eigentlich auch spezielle Belüftungstechnik braucht. Das ist eigentlich spannend, weil das haben ja die wenigsten Intensivstationen. Ne, das ist ja, muss man ja auch ganz klar sagen. Man muss natürlich ständig darauf achten, dass die High-Flow gut sitzt und dass die Maske gut sitzt. Also es geht nicht bei unkooperativen Patienten, das würde ich als Einschränkung jetzt mal dazu sagen. Bei High-Flow und Nasal Cannula, habe ich schon gesagt, Mund-Nasenschutz über die High-Flow-Nasal, also über die Kanüle und NIF ohne Leckage, das heißt Mund-Nasenmaske, Vollgesichtsmaske oder Helm. Also nicht diese klassischen, wo der Expirationsschenkel im Prinzip frei ist. Mhm. Alles andere, was man an den Atemwegen macht, Bronchoskopie, Intubation und so weiter, mindestens FFP2, eher FFP3. Mhm. Ja, die Leitlinie sagt nur mindestens FFP2. Ich glaube, das ist noch ein Relikt aus der Zeit, als FFP3 Mangelware war.
Ja, da bin ich nicht sicher, aber ja,
im europäischen Ausland ist das auch ganz anders. Die machen ja manche Sachen nur, die machen ja zum Beispiel Infektionstransport mit dem Rettungsdienst in der Schweiz nur mit Mund-Nasen-Schutz. Habe ich jetzt letztens wieder gelernt, wo ich so dachte, was? Und FFP3 kommt quasi gar nicht vor.
Ich bin also auch nicht sicher, ob sich nicht in ein paar Jahren rausstellt, dass FFP3 überzogen war.
Mag sein.
Also, ob das würde ich. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, die dicht sitzende FFP2-Maske reicht wahrscheinlich am Ende auch.
Torben, weißt du, worüber ich mich gerade freue? Wir haben gerade einen Twitter-Kommentar gekriegt. Ich habe ja dieses Sockenfoto gepostet und es wurde, wurden die Haisocken zugesprochen, mhm. Aber dir wurden die Krabbensocken zugesprochen. Und Ines die Chemiesocken.
Ich wurde die Chemie, na gut.
Also, spannend. Gut, ja. Wir lösen das noch nicht auf.
Also, nein, natürlich nicht.
Wir kriegen viele Sockenfotos.
ja, wie läuft es mit der Intubation ab? Ich glaube, das ist hinreichend eigentlich besprochen, deshalb nur ganz kurz. Es ist natürlich bezüglich auf Aerosolbildung eine Hochrisikoprozedur. Man sollte ein möglichst kleines Team im Zimmer haben, der mit der höchsten Expertise intubiert. Der falsche Ort für Weiterbildung ist sicherlich der Covid-Bereich. Intubationsbox oder Folien sind tatsächlich in der Leitlinie noch empfohlen. Das wurde schon bei Twitter bei Veröffentlichung des Artikels gestern natürlich angeprangert. Ja, ihr habt recht, es gibt eine offizielle Warnung der Food and Drug Administration aus den USA, das haben wir auch nochmal in den Artikel verlinkt jetzt, die eben sagen, es gibt erhöhte Aerosolbildung, wenn man diese Boxen vermeidet. Nichtsdestotrotz, die Leitlinie gibt das noch vor, und Leitlinien hinken halt leider etwas hinterher. Das ist einfach so. Primär sollte man das Videolaryngoskop nutzen. Auch dazu möchte ich gerne auf unsere entsprechenden Flowcharts verweisen. Da haben wir das alles hinreichend aufgeschrieben. Da hat sich nichts geändert. Direkt nach der Intubation den Filter drauf und erst dann das Beatmungsgerät auf und keine apnoeische Oxygenierung für die Präoxygenierung. Also den Frischgasflow will ich dann auf Null stellen. Das ist
okay. Wichtig.
Extubation, ja, nach Möglichkeit ohne Husten und ohne Blähmanöver. Auch da haben wir einen Flowchart zu, der ist verlinkt im Artikel. Invasive Beatmung. Unterschiede zum klassischen ARDS bei Covid-Patienten. Meistens ist die Compliance deutlich weniger eingeschränkt, in der Frühphase gerade. Das heißt, die Hypoxämie entsteht wohl nicht durch fehlendes Recruitment, sondern durch ausgeprägtes Ventilationsperfusionsmismatch sowie Mikrozirkulationsstörung. Ich bin etwas irritiert, weil Torben und Ines gerade rechts und links von mir hier hin und her chatten über ihre Smartphones und sich gegenseitig angrinsen. Ja, irgendwas, oder sie twittern. Ich weiß es noch nicht so genau. Aber das würde ich hier sehen auf meinem iPad.
Ich glaube einfach, Torbens Füße sind sehr klein abgebildet auf dem Foto. Das, deswegen glaube ich.
Verrat ihm doch nicht alles. Er hat einfach so kleine
Füße. Ja, ich habe unglaublich kleine große.
Schuhgröße 42 hast du, ne?
Ich habe 45.
Du hast 45?
Ja.
Dann nicht dein Ernst.
Du hast größere Füße als ich?
Ja.
Dann ist es doch die Perspektive. Du bist die
Jüngste mit den kleinsten Füßen hier. Oh boy.
Also hört gut zu.
Ne, wir reden die ganze Zeit über Füße.
Wir haben kleine
Pin-Up Dogs, der Fetisch-Podcast.
Kommen wir wieder zur Beatmung.
Und ganz neue Hörer.
Ja, auf einmal müssen wir Socken gebraucht verkaufen.
Oh, Grüße
das
an Timo.
Das wär übrigens eine Finanzierungsmöglichkeit für den Fragenteil. Also falls jemand getragene Socken von mir haben möchte, ich würde mich zur Verfügung stellen mit gesichert intensivem Aroma. So nach einem Tag OP
im Covid-Bereich. Genau.
Ja, das ist dann eher so High Risk. Ja,
oh Gott.
Lassen wir das.
Oh Gott.
Gut, Beatmung, ja. Also, die Compliance ist deutlich weniger angestrengt am Anfang. Lungenprotektive Beatmung natürlich, also nicht 8 Milliliter pro Kilogramm Idealgewicht, sondern 6 Milliliter. Den P-Max unter 30 cm Wassersäule halten. Piep nach Patientenerfordernissen anpassen. Die klassische ADS-Tabelle mit dem High-Piep ist nicht die, die für Covid-Patienten aktuell nach der aktuellen Literatur sozusagen empfohlen werden kann. Es kann sein, dass der Patient das braucht, dann ist das die richtige. Es kann aber auch sein, dass er Low-Piep braucht. Ne? Also da ist für ich klinische Erfahrung erforderlich. Dann, wenn der Horowitz-Quotient unter 150 mm Quecksilbersäule läuft, konsequente Bauchlagerung für mindestens 16 Stunden und auch wiederholen. Man sieht häufig, ja, der Patient wird besser nach einmal, dann wird er nicht mehr gedreht. Das sollte man nicht machen, sondern man sollte das mindestens 5-mal machen. Mhm. Gegebenenfalls ist NO-Applikation möglich, Relaxierung oder Rekrutierungsmanöver zur Überbrückung schwerer Hypoxämiephasen. Sollte das alles nicht helfen und der Horowitz unter 80 fallen, beziehungsweise unter 60, da konnte sich scheinbar selbst die Leitlinie nicht einigen, dann sollte man venovenöse ECMO erwägen, wenn alle anderen Therapiemaßnahmen ausgeschöpft sind. Tracheotomie, keine Empfehlung zur Frühtracheotomie, weiterhin Einzelfallentscheidung und der Patient muss respiratorisch so stabil sein, dass er die notwendigen Apnoephasen toleriert. Auch da gerade ein spannender Artikel in der Intensiv- und Notfallmedizin zur Dilatationstracheotomie modifiziert bei Covid-19-Patienten, kann ich nur empfehlen.
Ich möchte da kurz was zu Beatmung und zu loswerden. Da gibt es ja abseits der Leitlinien immer wieder Diskussionen über APRV-Beatmung und so weiter. Ich glaube, das sind interessante Konzepte. Man muss aber ein Team haben, das das mitträgt. Genauso so NIF in Bauchlage, also Prowning-NIF-Therapie,
ja.
Prowning-Nasal-High-Flow, das sind super spannende Sachen. Du musst aber erstmal die Gegebenheiten im Team haben, dass das möglich ist. Also du musst sehr, sehr vigilante Schwestern und Ärzte haben, einen guten Schlüssel, weil wenn dieser Patient in Bauchlage unter NIF schlecht wird, muss man den drehen, bevor man den intubieren kann. Es muss alles sehr, sehr schnell gehen. Es muss super schnell gemerkt werden, wann der schlecht wird. APRV, super spannendes Konzept, aber die Pflege, also bei uns macht die Pflege einen Teil der Beatmungstherapie. Die Pflege muss damit umgehen können. Deine ärztlichen Kollegen müssen damit umgehen können. Das Intensivtherapie ist ja immer irgendwie Teamsport und alle im Team müssen da irgendwie mitgenommen werden. Und wenn nur der Frühdienst da die Konzepte anfängt und die werden im Spätdienst und im Nachtdienst nicht fortgeführt oder wenn diese Konzepte ein hohes Risiko birgen, wie wenn der Patient schlecht wird, muss alles schnell gehen, und die örtlichen Gegebenheiten sind nicht so, dann macht das keinen Sinn, das stimmt nicht, aber dann muss man evaluieren, ob es für sich und dein Haus das richtige ist.
Konzept ist.
Ja.
Ja. Hast völlig recht. Das steht natürlich so nicht in der Leitlinie, aber Torben hat recht.
Ja.
Reanimation. von Covid-19-Patienten, die beatmet sind. Häufigste Ursache logischerweise hypoxisch. Reanimation nur im Vollschutz sollte logisch sein. Beutelmaskenventilation, das ist jetzt ja eher was für den Rettungsdienst. Nur als Zwei-Hölfer-Methode, das heißt, einer hält die Maske dicht und einer bebeutelt. Das, wie realistisch ist das? Ja, völlig unrealistisch. Wie viele Leute hat man? Zu wenig. Woher weiß man, dass der Covid hat? Außer er hatte da einen kompositiven Covid-Abstrich liegen. Weiß man nicht. Ist nur so. Virenfilter für Beutel einsetzen. Das ist vielleicht nochmal was, was man wirklich sich überlegen sollte, weil gerade diese einmal gepackten Ambu-Beutel haben halt keinen HME-Filter dazwischen. Mhm. Ne? Also das kann man wirklich, glaube ich, relativ leicht überlegen. Wenn Lukas verfügbar oder ein Corpul, CPR, den anbauen, einfach um die Zahl, also die Distanz zum Patienten zu erhöhen. Tatsächlich, und das fand ich spannend, ist auch in Bauchlage eine Reanimation möglich. Das war mir nicht so bewusst. Der Druckpunkt ist dann zwischen den Schulterblättern, laut Ilkor-Empfehlung. Viel Erfolg. Bleibt der diastolische Blutdruck mehr als oder weniger als 25 mm Quecksilbersäule, dann muss der Patient aber trotzdem dann zügig auf den Rücken gedreht werden. Häufig ist die Lungenembolie auch eine Ursache und nicht die Hypoxämie, dann sollte die Lyse erwogen werden. Logisch. Gerade wo wir von Lungenembolie sprechen, Antikoagulation, eins der zentralen Themen, gerade am Anfang wohl zügig oder häufig unterschätzt worden. Primär sollten alle stationären Patienten eine Thromboseprophylaxe bekommen. Da gibt es keine eindeutige Dosisempfehlung in der Leitlinie. Gerade bei Intensivpatienten ist es aber so, dass die Prophylaxe allein nicht ausreicht. Dann sollte man gegebenenfalls auf eine erstmal halbtherapeutische Dosis gehen. Das ist die Empfehlung. Gegebenenfalls ist aber auch die therapeutische Dosis von niedermolekularen Heparin empfehlenswert, wenn die D-Dimere rasch ansteigen. Deshalb sollten die D-Dimere eigentlich alle 48 Stunden kontrolliert werden. Zumindest ist das, was ich für mich intern so abgespeichert habe. Die Leitlinie empfiehlt das jetzt wieder nicht eindeutig. Ist die GFR unter 30, dann sollten unfraktionierte Heparine benutzt werden. Oder wenn die Patienten natürlich hochgradig cholaminpflichtig sind oder einfach die Möglichkeit der subkutanen Gabe nicht da ist. Wenn die APTT nicht anspricht, dann sollte Anti-10A-Faktor bestimmt werden. Wie man den Heparinperfusor bei unfraktionierten Heparinen richtig einstellt, haben wir im letzten Podcast hinreichend erklärt. Auch da sei auf unser Schema verwiesen. Es ist cool, ja. Also langsam können wir ständig verweisen, was wir schon gemacht haben. Also
ja. Ich habe heute überlegt, ob ich die Artikelseite, wo ja die ganzen neueren Artikel aufgelistet sind, ob ich die mittlerweile auf mehrere Seiten aufteile, damit man nicht so weit runterscrollen muss.
Also ja, es ist, muss man sich auch mal selber feiern. Irgendwo müssen wir natürlich dann zweite Auflage machen. Also gut. So, allgemeine Therapieprinzipien von Patienten außerhalb der Beatmung, die sollten bei Aufnahme trotzdem kulturiert werden, mindestens zwei Paar, eher drei Paar Blutkulturen oder wenn sie sich verschlechtern. Kalkulierte antibiotische Therapie nur bei Verdacht auf eine bakterielle Koinfektion, dann frühzeitig, also keine Prophylaxe. Das heißt, wenn das PCT ansteigt, die Patienten Fieber haben und es keinen sinnvollen Grund irgendwie dafür gibt, vielleicht, wobei ich das immer schwierig finde, weil es kann ja auch viral sein. Also für mich ist so, wenn die keinen PCT und keinen anderen offensichtlichen Fokus haben, bin ich da zurückhaltend.
Also ich finde, gerade bei den Covid-Patienten, auch bei denen, die wir jetzt hatten, den PCT-Wert super, um diese bakteriellen Superinfektionen zu monitoren, weil den CRP kannst du quasi in die Tonne kloppen. Oder
genau, die haben alle einen CRP.
Die haben alle irgendwie einen CRP um die 10, 12, 15. Ja.
Und Flüssigkeitssubstitution eher zurückhaltend, da man für Volumenüberladung die Oxygenierung nur verschlechtert, es sei denn wiederum, es gibt ein hohes Laktat, also Zeichen der Gewebe mit einer Perfusion auch erhöhten Katecholaminbedarf. Und dann würde ich primär natürlich erstmal POCUS empfehlen, das empfiehlt die Leitlinie jetzt wieder nicht, um zu gucken, brauchen die wirklich, haben die einen Volumenbedarf oder gibt es ein anderes Problem. Medikamentöse Therapie als allerletztes, das ist ja so ein Thema. Da hat Herr Trump hat ja ganz viel medikamentöse Therapie bekommen und er würde jetzt sagen, er hat auch, das hat alles ihm ganz toll geholfen. Der America First hat die besten Ärzte, bla bla bla. Die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Im Endeffekt gibt es wenig Evidenz und ganz viele Versuche. Ich gehe da einmal kurz durch die Medikamente durch. Hydroxychloroquin, Azithromycin, keine Empfehlung. Interferon, Beta 1b, keine Empfehlung. Lopinavir, Ritonavir, keine Empfehlung. Tocilizumab, keine Empfehlung. Anakinra, keine Empfehlung. Rekonvaleszenzplasma, keine Empfehlung. Kommen wir zu den Medikamenten, für die es Empfehlungen gibt.
Also das Schöne ist, das sind alles Medikamente, die ich kaum aussprechen kann.
Ja. Ich habe lange geübt.
Und ich muss sie mir nicht merken.
Das, was du kannst, ist Dexamethason. Also
ja, das geht.
Steroide. Da gab es die Recovery-Studie aus UK. Die haben tatsächlich eine signifikante Mortalitätsreduktion bewiesen für 6 Milligramm Dexamethason für 10 Tage. Größter Vorteil war bei beatmeten Patienten, aber auch Patienten mit Sauerstoffbedarf oder Hypernatrikämie haben schon profitiert. Wichtig nur, wenn kein O2-Bedarf bei den Patienten besteht, dann kein Vorteil, eher Tendenz zu negativen Effekten. Also nur wie ich bei Patienten mit Sauerstoffbedarf geben, aufgrund sozusagen Sauerstoffbedarf aufgrund der Covid-Geschichte. Mhm. Muss man natürlich ein, wenn der Patient eine COPD mit der innerheim Sauerstofftherapie hat und jetzt einen Covid-positiven Abstrich, heißt das nicht, dass er gleich Dexa braucht. Ja, das möchte ich einschränkend dazu geben, sagen. Und das zweite Medikament, über das die Weltöffentlichkeit immer debattiert, ist Remdesivir. Laut der Leitlinie kann die Anwendung bei schwerer Covid-Erkrankung und Hospitalisierung empfohlen werden. Mit einer Dosierung von bei Tag 1 einmal 200 Milligramm, ab Tag 2 einmal 100 Milligramm für mindestens 5 und maximal 10 Tage. Einschränkend muss man dazu sagen, und da möchte ich mich bedanken bei dem Kollegen aus Hamburg, Schönklinik Eilbeck, der einen wunderbaren Vortrag dazu gemacht hat. Und den könnt ihr auf unserem Twitter-Account finden. Der hat das wunderbar empfohlen, auch dargestellt, wie die verschiedenen Studien sind. Im Endeffekt ist das nämlich die Remdesivir for Treatment of COVID-19 als Quelle, Final Report im New England Journal. Der hat das da schön zusammengefasst. Es gibt nur Vorteile, die belegt sind für Subgruppen. Also ein Benefit. Das heißt, Symptomdauer, kleiner gleich 10 Tage. Patienten, die Sauerstoff erhalten, aber kein Hypernasal Cannula oder NIV-Therapie, also wirklich eine Sauerstofftherapie, dann ist laut ACTT1-Trial ein positiver Benefit belegt. Bei schweren Verläufen kein signifikanter Vorteil, allerhöchstens ein Trend. Wahrscheinlich sollte man es dann trotzdem machen, sage ich mal, aber das gibt, da hat man sich auf keine eindeutige Empfehlung festgelegt. Die Punchlines. Was war mir besonders wichtig? Wann Patient auf Intensivstation? Wer kriegt das noch zusammen?
Also Laktat,
ja.
Sauerstoff mit Dyspnoe.
Unter 90 und kein Heimsauerstoff vorher gehabt.
Und Quicksilver sonst ansonsten.
Ja. Ne?
Du druckst es tot
schon. Aber die, 100. Die wir eh auf intensiv nehmen.
HIFO, Nasal Cannula, NIF kann man versuchen. Die nötige Intubation sollte dadurch nicht verhindert werden, verzögert werden. Bauchlage, wenn man es macht, mindestens 16 Stunden und mehrfach. Medikamentöse Therapieoptionen sind nur Dexa und Remdesivir. Alles andere hat keinen Stellenwert, keine Antibiotika-Prophylaxe. Und bei invasiver Beatmung daran denken, es ist nicht zwingend das klassische ADRS, sondern es ist einfach anders. Und damit bin ich mit der Leitlinie durch. Ein geschwinder Ritt.
Vielen, vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Und ich drücke uns die Daumen, dass wir bald den Impfstoff haben, der auch vielleicht sicher ist.
Ja.
Das wäre mir wichtig.
Hoffen wir das. Es sei nochmal betont, Johannes hat zu Anfang schon gesagt, das ist die, hauptsächlich die Wiedergabe einer Leitlinie, die aus Juli diesen Jahres ist. Das ist jetzt nicht das ganz aktuelle Foam-Wissen zu Covid, wobei man ehrlich sagen muss, dass außer ein paar Beatmungsformen sich das auch nicht groß unterscheidet. Zumindest in meiner Wahrnehmung nicht.
Naja, das ist so und ich möchte auch einmal sagen, wer durch die Trending-Articles bei PubMed scrollt, die ersten 20 Seiten durch, das sind 95% irgendwelche Covid-Studien und nur weil die alle da sind, heißt das ja noch lange nicht, dass die alle von der Evidenz so sind, dass man da jetzt irgendwelche Empfehlungen daraus ableiten kann. Ne? Also das muss man auch ganz klar sagen. Ich glaube, die Leitlinien sind ein solider Kompromiss, sicherlich mit Luft nach oben. Keine Frage. Aber sie sind auch nicht schlecht. Und ich glaube, wenn man das so macht, plus vielleicht noch ein bisschen sich aktuell hält, dann ist man ganz gut aufgestellt.